Wer von euch hat schon mal eine einstündige Vollsperrung auf einer Kantonsstraße oder auf einer Europastraße ausgelöst? Das habe ich mir gedacht, noch keiner, aber ich habe das schon mal geschafft, ohne Unfall. Wir sind 1996 mit unserer Jugendgruppe nach Tschechien in die Skiferien gegangen. Da war mir die Schweiz noch nicht so nahe wie heute. Und weil ich kein eigenes Auto hatte, habe ich mir von einem Kollegen ein Auto geliehen. Und er hat gesagt, aber Gernot, das Auto hat nur Sommerreifen. Und ich sagte, ja, kein Problem. Ich war noch nie Skifahren, ich war noch nie im Skigebiet, bin noch nie im Schnee wirklich gefahren und habe gesagt, ja, Martin, kein Problem, kriegen wir hin. Wir sind dann losgefahren. Ich habe tatsächlich noch das Foto gefunden, es war ein Ford Escort. Mit Anhänger, in dem dann die ganzen Snowboards und Skier und alles drin waren. So sind wir da freitags mit den Jugendlichen morgens losgefahren, wollten abends in Tschechien sein und dann kam nachmittags hinter Regensburg Richtung tschechische Grenze Eisregen. Eisregen. Und so einen Eisregen habe ich echt noch nicht erlebt. Wir sind dann Schritt gefahren, dann über die Grenze und hinter der Grenze war das dann keine Autobahn mehr, sondern nur noch. Also man würde es nicht als Kantonsstraße bezeichnen, aber es war eine Europastraße und ich bin angehalten, ausgestiegen und ich bin fast hingefallen, so glatt war die Straße. Wir sind wieder eingestiegen, bei mir waren drei junge Männer mit dem Auto, alle 17 Jahre alt, der Bennett, der Basti und der Sven, das ist übrigens der Sven hier. Und ich habe gesagt, Leute, jetzt müssen wir beten, ich habe Warnblink angeschaltet und mich nicht mehr bewegt und hinter mir die Vollsperrung ausgelöst. Ich habe gesagt, ich fahre hier nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wenn wir da mit dem Anhänger und alles da in die Seite reinrutschen, das kriegen wir nicht. Dann haben wir gebetet. Dann haben wir wieder gesprochen, dann haben wir Musik gehört, dann haben wir wieder gebetet. Irgendwann klopft es an die Scheibe, steht die tschechische Polizei da. Hey, Sie machen hier einen Stau. Entweder fahren Sie jetzt weiter oder wir holen den Abschleppdienst aus Deutschland auf Ihre Kosten. Der schleppt Sie dann zurück nach Deutschland. Und wir, ja, aber es ist ja Eisregen, glatt, wir können nicht weiterfahren. Dann hat er gesagt, ja, mittlerweile ist schon ein bisschen besser, da vorne ist kein Eis mehr, Sie müssen nur irgendwie nach da vorne kommen, das waren ein paar hundert Meter, und dann können Sie weiterfahren. Wir, okay, wir fahren weiter. Jetzt hat der Warnblinker die Batterie geleert. Auto konnte nicht mehr anspringen. Dann die Polizisten, die waren dann zumindest so freundlich, dass sie uns abgeschleppt haben. Beim Abschleppen haben wir uns natürlich anschleppen lassen. Ja. Der Wagen ist dann wieder gelaufen, da vorne Salve gemacht und wir erstmal, gut, fahren wir weiter. Dann irgendwann nachts an Pilsen vorbei, Prag vorbei, Richtung Riesengebirge, Liberec. Auf jeden Fall hat es dann irgendwann so gegen 10, 11 Uhr nachts angefangen, leicht zu schneien. Und ihr wisst, Sommerreifen. Und es ging bergauf. Ich habe dann schon langsam gemerkt, so, das dreht, die Räder drehen durch, bloß nicht Schwung verlieren und so weiter. Der letzte Kilometer, das muss schon nach Mitternacht gewesen sein, ging am Schluss ziemlich steil durch ein Waldstück, wo jetzt auch schon richtig Schnee lag und es ging einfach nicht mehr weiter. Ich bin ja nicht blöd, ich hatte Schneeketten dabei, gell? Hab noch nie Schneeketten drauf gemacht. Und es sind nicht, wir leben jetzt in 2025, das war 96, das waren einfach so Metallketten, keine Ahnung. Keine Handschuhe, ich wusste nicht, dass man da Handschuhe braucht. Wer schon mal nachts im Dunkeln ohne Handschuhe alte Schneeketten versucht hat, aufs Auto aufzuziehen, der weiß, das ist nicht ganz einfach. Auf jeden Fall, wir sind fast die Hände abgefroren. Ich habe zwischendrin immer wieder Pause machen müssen, die Finger waren eisekalt. Irgendwie haben wir es am Schluss hingekriegt und dann waren wir irgendwann um eins waren wir dann dort in dem Gasthaus. Wir waren insgesamt mit 4, 5 Privatwagen unterwegs, wir hatten uns irgendwo verloren, der letzte kam dann um 5 Uhr morgens. Also es war ein Riesenabenteuer. Aber eins habe ich da gelernt, die richtige Ausrüstung ist Gold wert. Die richtige Ausrüstung ist Gold wert. Und ich war seither auch nicht mehr mit Sommerreifen im Skigebiet. Also das habe ich auch gelernt. Ja. Und darum geht es heute, dass wir richtig ausgerüstet sind, dass wir auch für unseren Alltag die richtige Ausrüstung haben. Darum geht es heute in der Predigt, dass auch wir, wenn wir uns einlassen auf dieses Thema Leben, wo Alltag auf Wunder trifft, dass wir die richtige Ausrüstung haben. Wir nennen das den zweiten Teil. Der erste war vor der Sommerpause. Jetzt geht es weiter bis Advent mit dem gleichen Thema. Und es geht darum, wir gehen durchs Lukas-Evangelium, darum zu schauen, wie wir diese drei Punkte, die uns wichtig geworden sind in dieser Thematik, wie wir die hinbekommen, umzusetzen. Wir hören und reagieren auf die Stimme des Heiligen Geistes. Wir erzählen mutig unsere Geschichte mit Gott. Und wir beten mit Menschen, die uns in unserem Alltag begegnen. Darum geht es, wenn wir darüber sprechen, dass wir leben und dass wir im Alltag Wunder erleben wollen. Und dazu schauen wir uns heute eine Bibelstelle an aus dem Lukas-Evangelium. Jesus ist in Nazareth in der Synagoge und er meldet sich, er möchte aus der Schriftrolle des Alten Testamentes lesen und man reicht ihm die Schriftrolle und er schlägt bei Jesaja auf. Und wir lesen dort: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann wird es still in der Synagoge. Die Leute warten, was macht Jesus jetzt? Geht er zurück an seinen Platz? Gibt er die Rolle zurück? Er gibt die Rolle zurück und er setzt sich auf den Predigerstuhl. Und alle sind gespannt. Jetzt kommt der, den sie kennen. Der ist ja in Nazareth aufgewachsen, lebt mittlerweile in Kapernaum. Sie kennen den Sohn aus ihrer Mitte, aber irgendwie hat er sich verändert. Was bringt er jetzt? Eine theologische Auslegung? Irgendwelche tiefgründigen Erkenntnisse eines Rabbis, was diese Geschichte bedeutet? Und dann hält Jesus vermutlich die kürzeste Predigt, die es gibt, einen Satz lang. Und er sagt Folgendes: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute ist das, was ich gerade aus Jesaja zitiert habe, erfüllt. Aber jetzt frage ich mich, steht es wirklich in Jesaja, was Jesus da zitiert hat? Habt ihr euch schon mal nachgeguckt? Das stimmt? Ja, steht es drin? Susanna sagt ja. Wir schauen das heute mal an, was Jesus da zitiert hat und ob das wirklich dort steht, was Jesus sagt. Denn wenn Jesus sagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, dann macht er damit deutlich, das, was ich gerade aus dem Jesaja vorgelesen habe, das ist der Auftrag, mit dem ich hierher gekommen bin. Dass Blinde sehend werden, dass Gefangene frei werden, dass den Armen gute Botschaft erzählt wird. Das ist der Auftrag. Und wenn Jesus diesen Auftrag hat, dann ist es ja auch unser Auftrag, weil wir sind Nachfolger Jesu. Wir sollen genau so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Dann hat das auch ganz konkret etwas mit uns zu tun. Wie ich das meine, komme ich nachher nochmal drauf. Aber wir schauen uns jetzt mal im Jesaja an, was dort tatsächlich steht. Da steht: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. So weit, so gut. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Jesus sagt, er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen. Das sind zwei unterschiedliche Worte, das ist wirklich ein Unterschied hier. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden, das hat Jesus gar nicht gesagt. Zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, hat er auch gesagt, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, das ist nochmal so eine Variation dazu. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn, hat er gesagt, und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten, alle Trauernden, hat er nicht gesagt. Also wir sehen hier ein paar kleinere Variationen, die man erklären kann. Es gab in der Zeit von Jesu den masoretischen Text, das war das Alte Testament auf Hebräisch, und es gab die Septuaginta, die war auf Griechisch übersetzt und es kann schon mal sein, dass so ein paar Kleinigkeiten, dass sie da unterschiedlich übersetzt wurden. Aber was uns auffällt, ist, dass Jesus das Zitat mittendrin abbricht. Er hört auf zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und er bricht das Zitat nicht ab, weil er denkt, länger soll die Predigt nicht gehen, sondern er will eine Aussage machen, die seinen Auftrag betrifft. Und deshalb lässt er diesen zweiten Teil hier, den wir bei Jesaja lesen, weg. Jesus sagt, mein Auftrag, mit dem ich gekommen bin, ist ein Auftrag der Gnade und nicht des Gerichts. Ich bin gekommen, um euch den gnädigen Gott zu bringen, um euch Vergebung zu bringen, um euch Dinge zu bringen, die euch aufrichten, die euch heil machen. Das ist entscheidend für die erste Mission von Jesus. Die erste Mission ist, dass er gekommen ist, um den Vater zu zeigen, um zu versöhnen, um zu retten. Jesus wird mal wiederkommen. Dann wird das Gericht kommen. Aber jetzt beim ersten Auftreten ist es noch nicht so weit. Und viele von uns kennen wahrscheinlich Johannes 3, Vers 17. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Aber weniger kennen Johannes 3, Vers 17. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Also Jesus ist gekommen, nicht um uns anzuschwärzen, um zu sagen, er ist nicht gekommen, um dich in die Pfanne zu hauen. Er ist nicht gekommen, um dir vor Augen zu malen, wie schlecht du bist. Sondern er ist gekommen, um zu retten, um dir einen Weg der Gnade aufzuzeigen, der Vergebung, dass die Scham weggenommen wird, dass du wiederhergestellt wirst, dass dir deine Würde zurückgegeben wird. Deshalb bricht Jesus dieses Zitat aus Jesaja genau an der Stelle ab. Und was bei Jesaja nicht stand, was Jesus aber gesagt hat, Blinde werden sehen. Blinde werden sehen, haben wir in Lukas gelesen. Und Blinde werden sehen ist ein Zitat aus Jesaja 42. Das vorhin war 61, aus 42. Auch dort gibt es einen Abschnitt, wozu der Messias kommen wird. Nämlich Gefangene frei zu machen, die Elenden zu retten, Blinde sehen zu machen. Und Jesus nimmt diesen Abschnitt aus Jesaja 42 hier rein, weil er sagt, ich bin nicht nur gekommen, um eurer Seele und eurem Geist etwas Gutes zu tun und euch auf geistlicher Ebene wiederherzustellen, sondern ich bin auch gekommen, um euch leiblich zu dienen, um die Kranken zu heilen, dass Gelähmte wieder gehen können, dass wenn du krank bist, dass du Heilung erleben kannst. Jesus sagt, meine Wiederherstellung als Messias betrifft Seele, Geist und Leib. Und wir sehen das bei Jesus in den Evangelien. Also, ihr müsst mal gucken in den Evangelien, wie oft ein Blinder geheilt wird und wieder sehen wird. Das ist ein Wunder, das dort mehrmals vorkommt. Und für uns bedeutet das, dass Glaube keine Theorie von gestern ist und auch keine Hoffnung für morgen, sondern das ist real in unserem Heute, in deinem Alltag, greifbar, erfahrbar und machbar ist. Glaube ist keine Theorie von gestern und keine Hoffnung für morgen, sondern greifbar heute für deinen Alltag, für die Herausforderungen, in denen du heute drin stehst. Der Glaube ist für heute. Deswegen sagt Jesus, heute ist das Wort erfüllt. Heute ist es erfüllt. Und der Text ermutigt dich, mit einer lebendigen Erwartung auf Gott zu hoffen und mit ihm zu rechnen, dass er heute sein Werk in dir, in deinem Alltag, dort wo du stehst, dass er ihn dort tut. Ich habe vorher gesagt, so wie Jesus diesen Auftrag bekannt gibt dort in der Synagoge von Nazareth, so wird dieser Auftrag zu unserem Auftrag, weil wir seine Nachfolger sind. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr und König, wenn du das erlebt hast, diese Erneuerung deines Lebens, weil Jesus in dein Leben gekommen ist, und du sagst, Jesus, sag mir, wie ich leben soll, dann ist das auch ein Auftrag für dich, hinzugehen, den Blinden die gute Botschaft zu sagen, den Elenden gute Botschaft zu bringen, Gefangene frei zu machen und so weiter. Wir sollen Menschen beistehen, die leiden, die krank sind, die nicht mehr weiter wissen, die zerschlagen sind, ihnen zuhören, ein Ohr leihen. Wir sollen mutig für Menschen beten, wo wir konkret sie segnen können, wo wir für Heilung beten können. Und dort, wo sie Jesus nicht kennen, da dürfen wir das, was wir mit Jesus erleben, wo wir etwas mit Gott erleben, weil wir ja im Heute und Jetzt mit dem Geist Gottes leben, dass wir das den Menschen erzählen, was Gott in meinem Leben macht. Einfach, dass sie einen Anhaltspunkt haben, wie man auch noch leben kann, nämlich leben mit Jesus. Also unser Auftrag ist, das fortzuführen, was Jesus da begonnen hat. Und Jesus sagt ja, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, den Armen die gute Botschaft zu bringen und so weiter. Weißt du was? Auch du bist gesalbt. Wir sind gesalbt, ihr Lieben. An Pfingsten wurde der Geist Gottes über den Gläubigen ausgegossen. Und Jesus hat ja ganz bewusst gesagt an Auffahrt, wartet, bis die Kraft aus der Höhe kommt. Dann werdet ihr zugerüstet, ausgerüstet sein für das, was ich euch die letzten 3 Jahre erzählt habe, dass ihr es dann auch tut. Also wir haben diesen Geist in uns, der uns hilft, das zu tun, was unser Auftrag ist. Und jetzt gehen wir einmal diese einzelnen Bereiche durch, zu denen Jesus sagt, das ist der Auftrag, für den ich gekommen bin, und den Auftrag, den gebe ich an euch weiter. Den Armen die gute Botschaft bringen. Und hier gibt es 2 Personengruppen. Hier gibt es zum einen die geistlich Armen. Da gibt es die, vielleicht auch die Armseligen. Da gibt es die, und die müssen gar nicht dumm sein, das sind auch intelligente Leute, aber es sind Leute, die mit dem Leben nichts schlagkommen. Die verbogen sind innerlich, die vielleicht einen schlechten Start hatten und die irgendwo in eine Sackgasse mit ihrem Leben gekommen sind und nicht weiterkommen und nicht wissen, wie sie aus dem Schlamassel wieder rauskommen sollen. Und dann sollen wir ihnen sagen, es gibt einen Jesus, der dein Leben neu machen kann. Und wenn es noch so kaputt ist und wenn es noch so chaotisch ist, dein Leben, wenn Jesus kommt, dann kann er dein Leben aufräumen und neu machen. Jesus ist das möglich. Deshalb sollen wir den Armen und den Armseligen die gute Botschaft bringen. Und gleichzeitig sollen wir zu den materiell Armen hingehen. Und das finde ich wirklich herausfordernd, weil da wird es praktisch. Wann bist du das letzte Mal bei einem Obdachlosen oder bei einer armen Person stehen geblieben und hast zugehört, hast nach dem Namen gefragt, hast ein gutes Werk getan? Meistens laufe ich vorbei und es ist nicht gut. Vor ein paar Wochen war ich in Konstanz und da war ein Obdachlos, der sah ziemlich nicht so gut aus. Und er lief da rum und er hat bei den Zigarettenstummeln geguckt, welcher noch der längste ist, und hat ihn dann mitgenommen, um ihn zu rauchen. Und ich bin dann hingegangen, habe gesagt, du, wie heißt du denn, kann ich was für dich tun? Hast du Hunger, darf ich dir was kaufen zum Essen? Ja, Essen kaufen. Ich habe dann gleich noch eine Packung Zigaretten gekauft. Und ich mache das nicht immer. Aber ich muss darauf achten, dass mein Herz nicht hart wird vor dem Elend dieser Welt. Dass ich weich bleibe und wirklich für die Armen da bin, damit ich sie mit was Gutem segnen kann. Und ich habe ihm nicht von Jesus erzählt. Ich war einfach da und habe mich kurz mit ihm dahingekniet, kurz mit ihm gesprochen. Leute, wir brauchen das, dass wir einen Unterschied in der Gesellschaft machen. Lasst uns beten, dass Gott uns ein weiches Herz gibt, dass wir die Not sehen und uns bewegen lassen, der Not zu begegnen. Gefangene freilassen. Wann hast du das letzte Mal eine Geschichte von jemandem gehört, die dich aufgewühlt hat, wo du gedacht hast, was, so ein Leben mit so viel Schmerz, mit so viel Leid, mit so viel ausgenutzt werden, was auch immer. Und wie solche Menschen in eine Gefangenschaft kommen. Vielleicht auch Menschen, die geprägt sind mit Lügen, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst es zu nie was bringen, wenn du das nicht machst, wie ich es dir sage, dann liebe ich dich nicht mehr und so weiter. Was ist das für eine Gefangenschaft? Ich habe immer wieder Seelsorgegespräche und in der Regel geht es um solche Lügen und es ist brutal, was wir glauben. Und ich habe euch ja am Sommeranfang erzählt, dass ich eine Woche in der Seelsorge war und wo ich wieder erkannt habe für mich, was ich für Lügen für mich selber, über mir selber glaube. Und das ist das, was Jesus sagt, dass die Gefangenen von solchen Lügen, von so, wo sie selber in ein Muster der Destruktion und Zerstörung drinstecken, dass sie freigelassen werden, indem sie die Wahrheit über sich hören. Indem sie gesegnet werden, indem sie auferbaut werden. Wir brauchen das, dass wir uns untereinander Gutes zusagen, Gutes zusprechen. Du bist geliebt, du bist angenommen, wie du bist. Es ist in Ordnung, wie du lebst, weil du es jetzt bisher nicht besser hinbekommen hast. Es ist in Ordnung, Gott ist mit dir. Und damit lassen wir die Gefangenen frei ihr Leben. Dann sagt Jesus, Blinden die Augen öffnen. Und das eine ist das Geistliche, die geistliche Blindheit, habe ich gerade schon was dazu gesagt. Aber es geht auch wirklich um körperliche Gesundheit. Glaubst du, dass Gott heute noch heilt? Weil es gibt theologische Strömungen, die glauben, dass Gott es heute nicht mehr macht. Wir hier in der Viva-Kirche Amriswil glauben, dass Gott heute noch heilt. Nicht bei jedem Gebet. Es gibt keinen Trick und keine Magie, um das zu bewirken. Aber wir sollen dort, wo Krankheit ist, sollen wir füreinander beten, dass Gott eingreifen kann. Und ich habe schon einige Male Heilung erleben dürfen. Und es ist so etwas Wunderbares, wenn das passiert. Das letzte Mal war, wo so wirklich was sehr Eingreifendes geschehen ist, vor ein paar Jahren bei unserer Tochter, die kurz vor den Sommerferien am Sporttag bei irgendeinem Staffellauf gesprintet ist und dann sich das Knie da irgendwie verzerrt hat. Ähnlich wie du, John, habe ich denken müssen. Ja, John, ist es auch am ersten Schultag passiert. Und ich musste mit dem Auto zum Sportplatz kommen an dem Vormittag. Dann sind wir gleich zu unserem Hausarzt. Der hat ein Röntgengerät, hat es geröntgt, hat gesagt, okay, knochenmäßig alles okay, aber er vermutet, dass die Bänder gezerrt sind. Und das heißt für die Sommerferien leider kein Schwimmen, kein Sport, kein Velofahren. Einfach gucken, Knie schonen. War jetzt nicht die schönste Nachricht. Wir haben gebetet, wir haben mehrmals gebetet. Ich glaube, unsere Tochter hat sie auch Krücken gehabt. Ja, sie hat Krücken gehabt. Und dann irgendwann ist sie auf das Bein gestanden und hat gesagt, ups, das tut ja gar nicht mehr weh, nach ein paar Tagen. Und dann ist sie irgendwo, weil es zu spät war, die Treppe runter, gerannt, kam unten gut an, ups, tut ja gar nicht mehr weh. Und das war für uns so, waren wir danach nochmal beim Arzt, ich weiß gar nicht mehr, waren wir nicht mehr. Ich muss immer meine Frau fragen, ich hab's. Die Details so. Aber da glaube ich, dass Gott eingegriffen hat, weil wir so gebetet hatten. Und Gott schenkt diese Momente, wo Heilung passiert. Nicht immer, versteht mich nicht falsch. Und es hat auch nichts mit deinem Glauben zu tun. Ja, oh, ich bin immer noch krank, vielleicht glaube ich nicht genug. Nein, so ist unser Gott nicht. Wir haben es nicht im Griff, aber wir sollen beten, dass es passieren kann und dass Menschen berührt werden. Zerschlagene befreien. Wann hast du das letzte Mal für eine Person gebetet, die in Not war, die einfach niedergeschlagen war, die nicht mehr weiter wusste? Segnen ist Gutes über jemand aussprechen. Auferbauende Worte sprechen. Vielleicht noch Worte aus der Bibel sprechen. Mein Schwiegervater, der ist jetzt vor ein paar Jahren schon gestorben mit 89. Und ich sage immer, er ist wahrscheinlich der älteste Täufling in Großbritannien. Der hat sich mit 84 taufen lassen, weil er mit Anfang 80 zum Glauben gekommen ist. Das ist für mich ein großes Wunder, wenn jemand in dem Alter zum Glauben kommt. Und ein paar Jahre bevor er zum Glauben gekommen ist, und ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, weil das das Schlüsselerlebnis war, sondern einfach, weil das mit Jenny und mir passiert ist. Er kam und er hat uns erzählt, er hat so ein paar Krankheitsgeschichten gehabt. Und ich glaube, das war mit eines der ersten Male, dass wir gesagt haben, dürfen wir für dich beten. Und ich habe das gar nicht gemerkt, während wir beten, aber der war so berührt und hat angefangen zu weinen. Und wenn ihr meinen Schwiegervater kennt, dann wisst ihr, das ist kein Mann, der weint. Und er ist so berührt worden mit der Liebe Gottes, weil wir ihm Gutes zugesprochen haben. Das können wir nicht machen. Aber wir können uns Gott als Werkzeug zur Verfügung stellen. Und können sagen, darf ich für dich beten? Ich habe keine Antwort. Ich weiß auch nicht, ob Gott eingreift. Aber darf ich für dich beten? Und er hat uns Jahre später erzählt, dass er noch nie so etwas Wunderbares wie an diesem Gebet erlebt hatte. Das hat ihn tief berührt. Leute, du hast etwas in dir, was für dich normal ist, aber für jemanden, der Jesus nicht kennt, unbekannt. Und dieses Etwas in dir kann eine zerschlagene Person befreien, ein gefangenes Herz öffnen, zum ersten Mal vielleicht so eine Berührung auslösen für das, was Gott tun möchte. Vergiss es nie, wenn du denkst, ich kann jetzt nur Gebet anbeten. Gebet ist mächtig und kann echt Dinge verändern. Und dann sagt Jesus, und ich bin gekommen, das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Das Gnadenjahr des Herrn, das hätte Israel alle 50 Jahre halten sollen, also alle 7 mal 7 Jahre und dann das sind ja 49, und dann im 50. Jahr, das sollten alle Sklaven freigelassen werden. Alle verkauften Felder sollen dem Verkäufer zurückgegeben werden. Alle Schuld beglichen werden. All das sollte in dem Gnadenjahr geschehen. Es war ein Jahr des Aufatmens, des Neuanfangs, der Freiheit. Das Jubeljahr, so wurde es auch in der Bibel genannt, war ein Zeichen für Gottes Großzügigkeit und Gnade. Er schenkt einen neuen Anfang auch dort, wo menschlich gesehen alles verloren scheint. Das sollen wir den Leuten sagen. Hey, vielleicht ist in deinem Denkrahmen, in deiner Welt keine Lösung da. Aber ich habe einen Gott, der kann Unmögliches möglich machen. Und er kann dich freisetzen, er kann Heilung schenken, er kann Dinge neu machen, wo du die Hoffnung verloren hast. Und so dürfen wir zu den Leuten hingehen und sagen, du, Jesus liebt dich, wirklich. Ich kenn den Jesus selber. Ich kann dir sagen, der liebt dich. Und wir dürfen sagen, egal was du gemacht hast, Gott vergibt dir gerne. Und er nimmt auch die Scham, die wir oftmals mit unseren Unzulänglichkeiten empfinden, er nimmt sie weg und er gibt dir Würde zurück. Jesus gibt Würde zurück. Und im Glauben ist das Allerwichtigste zuerst, dass wir die Beziehung mit Jesus haben. Und danach kommt alles andere. Nicht das Einhalten von den Geboten, nicht alles richtig zu machen, nicht zu denken, was muss ich jetzt auch noch alles machen, sondern an Jesus anzudocken. An Jesus anzudocken, der gekommen ist und seinen Auftrag so klar kommuniziert hat. Ich bin gekommen, um Gnade zu schenken, um Gnade zu geben. Mit den Worten Jesu möchte ich sagen, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Was für eine Botschaft. So wollen wir unseren Glauben leben. Seid gesegnet dazu. Amen. Amen. Wenn wir jetzt noch mal in ein Lied gehen, nach dem Lied haben wir dann Raum für Reden Gottes. Dann wisst ihr, dann ist es mir einfach wichtig, jetzt auch noch mal einzuladen, mit diesem Jesus in die Beziehung zu kommen. Und die letzten zwei Tage, Freitag, Samstag, war ich in Winterthur in einem Seminar, da ging es um Manipulation. Und ich habe mich gefragt, wie manipulativ ist so ein Aufruf? Darf man das? Das ist okay. Entmündige ich jemand? Schreibe ich jemand was vor? Ich möchte einfach sagen, ich möchte dich nicht manipulieren. Du musst hier gar nichts. Aber ich habe eins für mich selber gelernt, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich stand mal an dem Punkt, wo ich reif war, mich auf eine Beziehung mit Jesus einzulassen, und ich habe nicht gewusst, was ich als nächstes tun soll. Bis der Pastor gesagt hat, wer Jesus kennenlernen möchte, der soll jetzt an seinem Platz aufstehen. Und das hat mir geholfen. Da wusste ich, okay, dann stehe ich jetzt auf. Und deshalb bete ich jetzt für dich, wenn du an einem Punkt stehst, wo du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, dann kannst du dich da einklinken, und du musst es nicht. Du bist hier ganz frei. Du musst hier gar nichts. Aber wenn du sagst, ja, wie geht's jetzt weiter mit mir, dann lade ich dich ein, dich darauf einzulassen. Damit es für uns alle einfacher ist, steh doch einmal auf, dann möchte ich beten, und dann gehen wir nochmal in ein Lied. Himmlischer Vater, du siehst unsere Herzen, und du weißt auch manchmal, wie groß die Verzweiflung ist oder wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und wenn du heute Morgen hier bist und du jetzt erkannt hast, ich brauche diesen Jesus, dann lade ich dich ein, innerlich jetzt zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Lass uns das doch einmal laut miteinander sprechen. Jesus, komm in mein Leben. Und Herr, es ist Freiheit hier. Keiner muss irgendwas, keiner braucht irgendwas, aber du bist da, um die Hand, die nach dir greift, zu halten. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Herr, es sprengt immer wieder unser Denken, wie gut du bist. So bitte ich dich, dass du jetzt da bist und uns weiter durch den Gottesdienst begleitest. Amen.